Versöhnliche Töne beim NATO-Gipfel. Love is in the air. So soll es Donald Trump dann am Ende beschrieben haben. Zuvor gab es wenig Liebesschwüre, im Gegenteil. Der Poltergeist von Ankara, Donald Trump, erneuerte seinen Anspruch auf Grönland, watschte Spanien ab und setzte auch die Waffenruhe mit dem Iran aus. Für die Ukraine dagegen gab es positive Nachrichten und es soll mehr Geld geben, vor allem aus Europa. Einig und entschlossen, so will sich die NATO zeigen. Eine Botschaft gerade auch in Richtung von Wladimir Putin. Trump, Zelensky und die NATO. Waffenstillstand für die Ukraine vielleicht möglich? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Wir bauen eine europäische NATO, damit die NATO transatlantisch bleiben kann. Als Europäer übernehmen wir eben mehr Verantwortung. Wir machen die NATO stärker. Wir machen sie aber auch in der Lastenverteilung fairer. Wir lösen uns von einseitigen Abhängigkeiten. Und das dient unser aller Sicherheit.
Ein positiv gestimmter Bundeskanzler am Ende des NATO-Gipfels. Ganz herzlich willkommen aus Berlin. Wir schauen auf diesen Gipfel, schauen vor allen Dingen auch, was dieser Gipfel für die Ukraine bedeutet. Meine Gäste sind Anastasia Tichomirova, sie ist Politikredakteurin der Zeit und hat russische Wurzeln. Aileen Matley ist Expertin für Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich begrüße Ralf Stegner, SPD, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, Vorsitzender des Unterausschusses Rüstungskontrolle. Und aus Kiew ist uns zugeschaltet Wassili Golod. Er leitet dort das ARD-Studio. Er steht dort auf dem Maidan. Schönen guten Abend, Wassili. Beginnen wir mal dort. Wenn wir sehen, in den letzten Tagen hat es wirklich verheerende Angriffe gegeben, gerade auch auf Kiew. Mit welcher Hoffnung hat man auf diesen Gipfel geblickt und wie schaut man jetzt auf die Ergebnisse?
Die vergangenen 7 Tage hier in Kiew waren vielleicht mit die schlimmsten, die ich in meiner Zeit als Berichterstatter hier erlebt habe. Massiver Beschuss der ukrainischen Hauptstadt, vor allem mit verschiedenen Typen von Raketen und Marschflugkörpern, mit verschiedenen Arten von Drohnen, auch modifizierte Drohnen, die besonders schnell fliegen. Und Russland hat damit besonders viel Zerstörung angerichtet, Wohnhäuser getroffen. Es wurden innerhalb dieser 7 Tage 50 Menschen alleine hier in der Hauptstadt getötet. Es gab 2 Trauertage. Das zeigt, wie extrem Russland gerade eskaliert. Und diese Eskalation ist unter anderem deswegen möglich, weil der Ukraine Patriot-Abfangraketen fehlen. Also die Raketen, die die Ukraine braucht, um die ballistischen Raketen aus Russland abwehren zu können. Und deswegen hat man mit besonderer Notwendigkeit auf diesen Gipfel geguckt. Erwarten die Menschen hier in der Ukraine auch, dass Präsident Zelensky mit konkreten nicht nur Zusagen zurückkommt, sondern mit konkreten Abfangraketen, dass die Partner, die diese Abfangraketen in ihren Lagern haben, sie der Ukraine so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Denn wir hören, dass es möglicherweise in dieser Nacht oder in der nächsten einen weiteren heftigen Angriff auf die Hauptstadt geben soll.
Und wie zufrieden ist man denn jetzt mit dem Ergebnis? Es soll ja mehr Geld geben, oder 70 Milliarden pro Jahr. Und es soll aber auch die Möglichkeit geben, dass die Ukraine selber Patriot-Abwehrraketen herstellt. Ist das genau das Zeichen, was man brauchte?
Jein. Es ist natürlich einerseits eine Aussicht. Es ist immer noch die Frage, wenn Donald Trump etwas sagt, ob es tatsächlich auch so eintrifft. Aber die Aussicht darauf, selbst diese notwendigen Abfangraketen in der Zukunft produzieren zu können, macht die Ukraine natürlich ein Stück weit unabhängiger, ist wichtig, ist eine Form der Sicherheitsgarantie. Aber es hilft der Ukraine heute nicht. Es wird der Ukraine in der Nacht von heute auf morgen nicht helfen. Da helfen nur konkrete Abfangraketen, die sehr schnell hierher geliefert werden, die sehr schnell einsatzbereit sind. Und ob das dem ukrainischen Präsidenten gelungen ist, die Partner davon zu überzeugen, das werden wir bei der nächsten Angriffsnacht erleben. Und die Menschen hoffen natürlich, dass es gelingt, diese Angriffe abzuwehren, dass es gelingt, Menschenleben konkret zu schützen. Und Gleiches gilt für die Aussicht des Geldes. Natürlich braucht die Ukraine finanzielle Unterstützung, um sich weiter effektiv gegen Russland verteidigen zu können. Aber jetzt gerade geht es wirklich um das Überleben der Menschen hier.
Herr Stegner, wie sehen Sie es nach diesem Gipfel? Was ist für Sie so die wichtigste Botschaft nach diesen 2 Tagen in Ankara?
Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist die Einigkeit, dass man gemeinsam übereinkommt, dass der Ukraine geholfen werden muss. Und gerade das Thema Luftabwehr, das hat ja die ganze Zeit eine große Rolle gespielt. Deutschland hat da immer sehr viel geliefert. Das ist das, was am meisten Menschenleben rettet, was hilft gegen Drohnen, Raketen, die aus Russland kommen. Und der Krieg ist furchtbar, muss so bald wie möglich beendet werden. Aber bis dahin muss man die Verteidigungsfähigkeit unterstützen. Und wenn das das Signal heute war, dann war das jedenfalls ein gutes.
Mhm. Frau Tichomorowa, wie sehen Sie es? Was war es für Sie? Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, das ist ein essentieller Punkt für die Ukraine nach diesem Gipfel, dass sie sich ja des Rückhaltes da sicherer sein kann?
Ich denke auf jeden Fall, also weil ja nochmal der Artikel 5 und auch die Unterstützung des ukrainischen Freiheitskampfes und der ukrainischen territorialen Integrität und Souveränität ausdrücklich betont wurde von allen Bündnispartnern, inklusive auch der USA. Und ich denke auch, ich habe mir heute das Gespräch von Zelensky und Trump angeschaut. Also wenn man sich daran erinnert, wie die beiden vor 1,5 Jahren miteinander im Oval Office gesprochen haben, das sind ganz andere Töne, die angeschlagen wurden. Zelensky wurde heute auf Augenhöhe behandelt. Zelenskys oder die Strategie der Ukraine, dass man jetzt Ziele im russischen Hinterland trifft, wurde zwar von Trump als Eskalation beschrieben, aber auch als Eskalation, die dazu führen könnte, den Krieg bald zu beenden. Und das fand ich persönlich besonders wichtig.
Mhm. Frau Matley, wie positiv sehen Sie es? Es wurde ganz viel positiv am Ende des Gipfels gerade diese Einigkeit beschworen. Trauen Sie der?
Das eine ist natürlich das, was geschrieben wird, und da stimme ich meinen Vorrednern bzw. meiner Vorrednerin zu, dass wenn man sich die Abschlusserklärung anschaut, dass man schon zu dem Schluss kommen kann, dass Einigkeit demonstriert wird. Ich würde sogar sagen, dass in Nuancen die Sprache sogar noch etwas schärfer ist, auch gegenüber Russland im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und um bei der Absichtserklärung mal zu bleiben, würde ich gerne noch hinzufügen, dass wir auch dort einen Unterschied mit Blick auf die Ukraine sehen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr wurde sie so ein bisschen beiläufig in diese Gipfelerklärung eingefügt, in diesem Jahr in der Gipfelerklärung, die auch sehr schmal ausgefallen ist. Aber nichtsdestotrotz hat sie einen ganzen, oder gerade deswegen hat sie einen ganzen Paragraphen bekommen. Und ich finde, das verdient schon Beachtung. Ob diese Einigkeit hält, das werden wir sehen, weil die wirklich große Knackfrage, die im Raum steht, die wurde nämlich noch nicht beantwortet, nämlich die Frage der Lasten, nicht nur der Lastenverteilung, sondern der Lastenverschiebung, also nicht mehr Burden Sharing, sondern Burden Shifting, will heißen, wie viel wollen die Amerikaner in Zukunft noch machen? Und darauf, also ja, wir können natürlich aus den vergangenen Wochen und Monaten haben wir immer wieder Informationen bekommen, was die Amerikaner nicht mehr machen wollen. Aber ein ganz großes, sozusagen ein Big Picture haben wir noch nicht. Und wir haben auch noch keine konkrete Zeitleiste, in der sich das bewegen soll. Und das muss auf jeden Fall kommen.
Mhm. Herr Stegner, der Bundeskanzler hat es ja auch noch mal gesagt, die NATO muss europäischer werden, damit sie transatlantischer bleibt. Das heißt ja auch, es wird viel mehr Geld ausgegeben werden. Auch Deutschland wird weiterhin viel mehr Geld für Rüstung und Verteidigung ausgeben. Sie sind schon ein Kritiker von Aufrüstung. Wie richtig finden Sie das, dass wir jetzt in Deutschland so viel Geld mehr für Rüstung ausgeben?
Also verteidigungs- und bündnisfähig muss man sein und der Ukraine beistehen muss man auch. Das stelle ich nicht in Frage. Ob insgesamt dieser Rüstungswettlauf, der ja enorme Mengen annimmt, ob der zum Ziel führt vor dem Hintergrund, dass man ja sehen muss, das wird einen Ressourcenwettkampf geben mit anderen Themen. Die Populisten haben es jetzt schon relativ leicht. Es ist schwer, demokratische Mehrheiten zu verteidigen. Die Rüstungsindustrie ist das Flaggschiff sozusagen der Industriepolitik. Das kann einem eigentlich nicht gefallen. Und deswegen glaube ich schon, dass alles unternommen werden muss, die Kriege zu beenden. Sowohl den in der Ukraine als auch den im Nahen Osten. Auf Dauer halten wir das kaum durch. Und dann ist es mit der Einigkeit, glaube ich, relativ schnell vorbei, wenn man mal sieht, welche Zentrifugalkräfte wir haben. Aber das Maß, das wir jedenfalls zur Verteidigung beitragen, das müssen wir schon tun. Ich glaube nur, dass die militärische Logik alleine nicht weiterträgt, sondern die Ukraine zu verteidigen ist das eine. Und das Momentum ist ja viel beschrieben worden in den letzten Wochen, hat sich ein Stück geändert, aber es hat sich nichts daran geändert, dass man militärisch die Russen nicht schlagen kann, dass man Putin im Augenblick nicht an den Verhandlungstisch zwingen kann. Da brauchen wir uns auch Amerika für mit. Und da muss es Fortschritte geben, damit die Kriege enden, sodass man darüber reden kann, dass über Waffenstillstand eine stabile Situation erzeugt wird und wir dann auch in der Pflicht sind, dafür zu sorgen, dass es Sicherheitsgarantien gibt, dass die Ukraine in Frieden leben kann. Aber zu glauben, wir können das jetzt noch viele Jahre weitermachen, das glaube ich, abgesehen davon, daran darf man erinnern, dass täglich 100 bis 200 Menschen sterben. Mhm. Das wird ja gelegentlich vergessen dabei. Das ist der Hauptpunkt eigentlich, dass dieser Krieg wirklich enden muss.
Ja. Herr Golot, was würden Sie sagen, welches Zeichen geht von der NATO, von diesem Gipfel aus in Richtung Russland? Gibt es einen Punkt, wo man sagt, das könnte Putin beeindrucken, diese Einigkeit, die da präsentiert wird?
Herr Stegner hat ja gerade das Momentum angesprochen. Und dieses Momentum ist ja nicht irgendwo vom Himmel gefallen, sondern dieses Momentum hat sich die Ukraine erarbeitet, unter anderem deswegen, weil die Partner Hilfe immer wieder verweigert haben. Konkret geht es beispielsweise auch um den Taurus-Marschflugkörper. Den hat die Ukraine ja immer wieder erbeten und gesagt, wir brauchen dieses Mittel, um Ziele in Russland zu treffen, um russische Logistik zu treffen, um die Unternehmen zu treffen, die Rüstung produzieren, um Logistikrouten zu treffen. Das alles ist nicht gekommen und wir sehen, dass innerhalb der vergangenen 2 Jahre die Ukraine selbst große technische Innovationen gestartet hat und diese weitreichenden Angriffe, die die Ukraine jetzt durchführen kann, die Präsident Trump heute ja auch gewürdigt hat auf seine Art, die führen ja dazu, dass das die russische Kriegswirtschaft schwächt. Die Ölindustrie ist für Russland zentral, um diesen Angriffskrieg zu finanzieren. Dass die Ukraine auch Rüstungsunternehmen in Russland treffen kann, hat sie sich dadurch erarbeitet. Und es geht der Ukraine ja genau darum, diesen Angriffskrieg so schnell wie möglich zu beenden, so schnell wie möglich zu ernsthaften Verhandlungen zu kommen, die Russland ja seit Jahren verweigert. Und dafür braucht es eben jetzt in diesem Momentum die Unterstützung, damit dieser Krieg eben nicht noch viele Jahre andauert. Denn die Ukraine bezahlt dafür, ja die Menschen in der Ukraine bezahlen dafür mit ihrem Leben. Millionen von Menschen haben jede Nacht hier absolute Horrornächte, wenn ballistische Raketen einschlagen. Das Ziel dieses Landes ist, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und dafür braucht es jetzt die Unterstützung und nicht erst wieder nach ewig langen Debatten Monaten oder Jahren.
Es ist ja die Hoffnung, dass man mit Putin irgendwie verhandeln kann, Frau Tichomirova. Sie haben russische Wurzeln, Sie haben viele Kontakte auch nach Russland. Was hören Sie, auch wenn Sie da die Nachrichten verfolgen? Also wie wird denn da darüber berichtet, was jetzt in Ankara passiert ist?
Also die ersten Reaktionen heute, ich habe diverse Telegram-Kanäle von regimetreuen Kommentatoren durchforstet, die ersten Reaktionen haben schon gezeigt, dass das mit Argwohn und auch Sorge aufgenommen wurde. Also dass man zum Beispiel dann auch natürlich die Einigkeit der NATO, von der man vielleicht auch nicht erwartet hatte, dass sie so eindeutig präsentiert würde, dass man sie natürlich direkt propagandistisch ausgeschlachtet hat. Also ja, die NATO rückt uns ja schon seit 20 Jahren auf die Pelle. Die NATO ist ein Sicherheitsrisiko für Russland und wir müssen uns verteidigen. Also dann versucht man, die Einheit in der verängstigten und auch kriegsmüden russischen Bevölkerung zu beschwören, indem man eben sagt, seht her, der Westen will ja Krieg gegen uns, nicht wir gegen den Westen. Wenn man auch wieder die Äußerung von Dmitri Peskow nimmt, dem Kreml-Sprecher, der beispielsweise sagte, ja, wir befinden uns im Krieg, das hat er vor 2 Jahren bereits schon mal gesagt, aber das sagt er immer, wenn es gerade situativ gelegen kommt. Und zwar eben dann, wenn die Bevölkerung Ermüdungserscheinungen zeigt, gerade sind die besonders sichtbar, durch die Benzinknappheit, gerade in der Urlaubssaison, durch die Teuerungen im Leben, durch steigende Preise, durch auch wirklich sichtbar, der Krieg kommt nach Hause, also dadurch, dass der Krieg mittlerweile sichtbar ist, dass man merkt, naja, man wollte Kiew in 3 Tagen einnehmen und jetzt kann man nicht mal mehr die russische Hauptstadt schützen. Und deswegen versucht man damit zu sagen, es gibt eine Notwendigkeit, dass wir weitermachen, dass wir uns verteidigen gegen
die Kollektiven. Also eher, dass man weitermacht und nicht sagt, wir beenden das jetzt.
Genau, also wir beenden das jetzt, das vernimmt man überhaupt nicht. Eher so ein bisschen was in den Hintergründen vor sich geht, das kann man nur mutmaßen. Aber natürlich die öffentliche Kommunikation, wenn es sie gibt, ist eher jetzt erst recht, wir müssen uns auf einen langen Abnutzungskrieg einstellen. Es gibt gerade auch die Sorge, dass es vielleicht wieder zu einer Mobilisierungswelle kommen könnte nach den Wahlen in Russland im Herbst dann. Und dann gibt es jetzt mittlerweile bereits vereinzelte Mobilisierungen, gerade in den russischen Regionen und natürlich die Anwerbung von ausländischen Soldaten, die teilweise unter falschen Versprechungen ins Land gelockt werden. Da gibt es gerade viele Berichte zu, also sowohl aus Afrika, Zentralasien und so weiter.
Frau Madeleine, wenn man das so hört, dann hat man ja nicht das Gefühl, dass es Donald Trump schaffen könnte, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen? Oder wie sehen Sie es? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit?
Es gäbe Möglichkeiten, indem die USA militärisch und auch wirtschaftlich den Druck auf die USA, auf Russland erhöhen, gemeinsam mit den Europäern. Dass der Umstand, dass Trump diesen Krieg ja innerhalb von 24 Stunden beenden wollte und es offensichtlich auch jetzt bald 2 Jahre später nicht geschafft hat, was ihm wahrscheinlich jeder vernünftige Mensch auch vorher hätte sagen können, spricht ja auch Bände und unterstreicht, dass es eben nicht so einfach ist, auch für einen Donald Trump nicht, der meint, besondere Beziehungen zu jemandem wie Wladimir Putin zu pflegen. Und deswegen, ich stimme Ihnen zu, Herr Stegner, dass es womöglich schwierig werden könnte, für den Westen diese Unterstützung aufrecht aufrechtzuerhalten aus einer Vielzahl von Gründen. Allerdings, ich denke, dass wir jetzt, Sie sprachen ja auch von einem Momentum, dass das für die Ukraine, zugunsten der Ukraine auch genutzt werden muss. Und zwar schnell. Denn dieses Fenster kann sich auch sehr schnell wieder schließen. Und dann ist die Frage, ob die Ukraine nochmal in diese sozusagen Vorwärtsbewegung kommen kann oder ob es dann wieder Monate oder womöglich Jahre dauern wird, bis die Ukraine in eine solche Lage versetzt wird. Deswegen denke ich, der Weg zum Verhandlungstisch, der ist der, dass Russland stärker militärisch unter Druck gesetzt werden muss, weil bislang haben wir keine.
Ja, gerade, dass es genau anders wirkt.
Das ist vordergründig, was an die Bevölkerung kommuniziert wird. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Russland versuchen wird, bis zum Winter durchzuhalten, weil man natürlich den Winter wieder nutzen wird, um die ukrainische Bevölkerung zu demoralisieren, sie wieder zu terrorisieren mit Angriffen auch auf die Energieinfrastruktur und letztendlich aus ihrer Position der Stärke heraus zu Zugeständnissen zu zwingen, was Russland aktuell nicht kann.
Ja, Herr Stegner, Sie haben oft gesagt, man muss versuchen, mit Russland zu reden. Sie haben am Anfang sehr stark auf die Diplomatie gesetzt. Sie haben ganz am Anfang auch gesagt, dass Sie nicht dafür waren, Waffen zu liefern. Da haben Sie Ihre Meinung geändert. Halten Sie noch daran fest, dass man sagt, man muss mit Russland jetzt reden?
Ich habe meine Meinung nicht geändert, sondern war immer der Meinung, man muss Verteidigungswaffen liefern, man muss Luftabwehr machen und das rettet Leben. Ich war immer skeptisch gegenüber der militärischen Logik, die sagt, wenn wir nur genug Waffen liefern, kriegen wir den Verhandlungstisch. Wir sind jetzt im vierten Kriegswinter, es hat furchtbare Opfer gegeben. Und es ist auch jetzt so, ich bin bei dem Momentum skeptisch, das gibt es wohl, aber es entscheidet den Krieg auch nicht in die andere Richtung. Putin erreicht seine Kriegsziele nicht und die Ukraine erreicht sie auch nicht. Und deswegen muss Druck ausgeübt werden, dass wir zur Verhandlung kommen. Viele verwechseln ja Diplomatie mit Palmwedel und Appeasement, das ist damit nicht gemeint.
Welcher Druck genau?
Professionelle Verhandlung. Schauen Sie, wir haben den Krieg im Iran. Da kommen täglich auch neue Ankündigungen und man kann sich auf nichts verlassen. Das ist nicht unser Krieg, aber die Folgen sind es. Und ich glaube, man muss gemeinsam die Europäer mit den Amerikanern darüber reden, wie man zu Verhandlungen kommen kann. Auch die Chinesen müssen einbezogen werden. Das ist schwierig, aber es ist notwendig.
Warum hat das bis jetzt nicht funktioniert?
Putin hat, glaube ich, auch sich eine Situation gegenüber gesehen, wo es zu wenig Einigkeit gegeben hat. Viel hin und her, auch bei Trump jeden Tag was anderes. Und ich glaube, wenn Geschlossenheit da ist, wenn man vernünftig miteinander verhandelt, Putin hat ja auch nichts zu gewinnen. Die verlieren unfassbar viele Menschen dort. Auf Dauer ist man auch nicht gut dran, wenn man nur Freunde im Iran und Nordkorea hat. Also ich glaube, der braucht auch wieder westliche Technologien. Wir haben ja was anzubieten. Man kann ja sagen, wenn du aufhörst mit dieser Aggression, dann kann es auch wieder wirtschaftliche Kooperationen und solche Dinge geben. Das muss man ja auch in solchen Kategorien denken. Aber das geht nur hinter verschlossenen Türen, nur mit Profis. Nicht mit Immobilienmaklern wahrscheinlich.
Das klingt jetzt so, als wären die Regierungschefs alle keine Profis?
Das sage ich nicht, aber die Verhandlungen führen ja Profis hinter den Kulissen. Und die Regierungschefs, mit Verlaub, die sind teilweise in Washington, wenn ich an Herrn Rutte denke, auch mit einer Form von Unterwürfigkeit aufgetreten, wo ich nicht den Eindruck hatte, dass das besonders viel europäische Entschlossenheit ausgedrückt hat. Mhm. Muss man ja ehrlicherweise auch sagen.
Dass Putin damit auch nichts gewinnt, dass zu dem Schluss würde ich auch kommen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass dieser Krieg so eng jetzt mit Putin, auch mit seinem persönlichen Schicksal verbunden ist, dass es schwierig wird für ihn, aus dieser Nummer rauszukommen. Weil dann müsste er sich ja eigentlich nicht nur sich selber, sondern auch seinem ganzen Volk eingestehen, oh, ich habe mich da doch verkalkuliert, das mit der Ukraine ist jetzt doch nicht so schlimm gewesen und ich befinde mich doch nicht im Krieg mit dem Westen. Und das ist ja ein Narrativ, das er über 4 Jahre, sondern auch davor schon aufrechterhalten hat. Und ja, er ist ein Autokrat, er kann natürlich sehr viel kommunizieren und kann das dann auch immer wieder so drehen, wie er es möchte. Aber ich bin nicht so sicher, ob das für ihn so einfach wäre, zu sagen, gut, jetzt haben wir eine vereinte Front im Westen. Jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich vernünftig.
Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Aber Propaganda können die ja, das ist nicht das Problem. Aber man muss das anzubieten haben. Deswegen sage ich nochmal, wenn sich das für ihn lohnt, dass er wieder Zugang zu westlichen Technologien hat, dass es wieder Wirtschaftsperspektiven gibt, das muss halt dabei rauskommen. Es wird nicht ohne Konzession gehen, aber wenn der Krieg endet, ist es das wert.
Herr Gollert, wie sieht man das in der Ukraine? Hofft man über oder kann man sich vorstellen, mit Putin tatsächlich zu verhandeln? Es ging ja auch darum, wo eventuell Selenskyj und Putin sich treffen. Da war auch die Frage, ob das in Moskau sein sollte. Das hat man inzwischen aber diesmal von abgerückt. Also wo sehen Sie eine Möglichkeit, wirklich in eine Verhandlung einzutreten?
Es gab ja auch wiederholt die Einladung des ukrainischen Präsidenten, dass der russische Machthaber nach Kiew kommen solle, als Reaktion auf diese unseriösen Moskau-Einladungen. Natürlich müssen solche Gespräche an einem neutralen Ort passieren. Da gibt es verschiedene Staaten, die sich als Vermittler anbieten. Das könnte Saudi-Arabien sein, das könnte die Schweiz sein. Und das ist ja mitnichten so, deswegen ist die Debatte etwas schief, die gerade geführt wird. Es gibt Gespräche, es gibt Gesprächskanäle. Es scheitert nicht am Gesprächswillen der Ukraine. Es gibt Gesprächskanäle zu Russland. Es gab diverse Treffen, aber Russland ist nicht interessiert zum jetzigen Zeitpunkt an einem Ende des Krieges. Und es gibt mehrere Denkfehler, die Herr Stegner gerade laut ausgesprochen hat. Der eine Denkfehler ist, es reicht eben nicht, nur Flugabwehr zu haben. Es kann gar nicht genug Flugabwehr geben, um dieses Land zu schützen, die Ukraine zu schützen. Es ist ein großes Land, weil du schießt auf die Pfeile, aber du musst den Ort treffen, wo der Bogen steht. Und das sind eben die Fabriken, wo immer mehr Drohnen, wo immer mehr Raketen produziert werden. Es gibt ja auch Hochrechnungen. Man muss sich einfach nur die Zahlen angucken. Wenn Russland im Monat etwa 70 Iskander-Raketen produziert, dann ist das sowohl eine Anzahl an Raketen, die es ermöglicht, die Ukraine stärker anzugreifen, und gleichzeitig eine Anzahl an Raketen, die Russland auf Lager halten kann, um dann noch größere Angriffe zu fliegen. Das heißt, die Realität ist eben nicht nur, dass es Flugabwehr braucht, sondern dass es die Mittel braucht, diese Orte, wo Russland aufrüstet, wo Russland mehr Angriffswaffen produziert, zu treffen. Und das ist, glaube ich, zentral. Und eigentlich waren wir gefühlt in der Debatte an der Stelle schon weiter, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass sie zurückgedreht wird. Und nur diese kombinierte Situation aus Druck, einerseits wirtschaftlicher Druck, die Sanktionen wirklich nachzuverfolgen, zu verschärfen, politischer Druck, indem man auch weiter Russland dazu auffordert, diplomatische Gespräche zu führen, und aber auch der militärische Druck, der gerade hier angesprochen wurde, das alles ist notwendig, damit es in Russland Reaktionen gibt. Und die Situation mit dem Benzinmangel, die ebenfalls angesprochen wurde, mit der schwierigeren wirtschaftlichen Situation, das ist etwas, worauf Putin reagieren muss. Und das ist das Einzige, was ihn ernsthaft zu Verhandlungen bewegen kann, und nicht irgendwie nette Formulierungen. Da würde ich vielleicht auch empfehlen, Russisch zu lernen und sich anzugucken, was da gesprochen wird.
Mhm. Herr Stegner, möchten Sie darauf reagieren?
Ja, da gehe ich nicht mit. Ich muss sagen, bei der Verteidigung schon. Aber ich glaube nicht, dass eine Strategie, die militärisch offensiver ist, den Krieg nach Russland trägt, Erfolg haben kann, dass das am Ende was Vernünftiges erbringt. Auch die ganzen Szenarien, die hier beschrieben werden, wir müssen immer mehr aufrüsten, weil die Russen kommen dann irgendwann und greifen die NATO an. Ich glaube, dass das keine gute Perspektive ist, in solchen Szenarien zu denken. Wir müssen uns verteidigen, ja, wir müssen helfen, aber alles, was darüber hinausgeht, ist meiner Meinung nach brandgefährlich und verliert vor allen Dingen auch die Zustimmung der Bevölkerung. Ich frage Sie, wo die herkommen soll. Die Populisten machen es sich ja einfach. Die sagen, guck mal, wir geben Geld für Waffen aus, wir kürzen im sozialen Bereich. Das ist zwar falsch, so wie die es erklärt, aber es hat ja seine Wirkung, wie man sehen kann. Also nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, in England, in den USA. Und deswegen, glaube ich, ist schon eine Strategie notwendig, die erstmal Waffenstillstände erreicht, die erstmal dazu führt, dass man über sowas reden kann.
Aber
und die dann
ja
in der Tat Konzessionen
machen. Es hat ja einfach nicht funktioniert.
Das andere hat nicht funktioniert. Wir haben jeden Tag 200 Tote. Ich sage das nochmal.
Russland will keinen Waffenstillstand. Wie viele Angebote gab es seit März 25, sagt die ukrainische Regierung an jeder Stelle, wo sie es nur sagen kann, sofort dort, wo die Kontaktlinie verläuft, einfrieren. Waffenstillstand, Waffenruhe. Es gab verschiedene Vorschläge mit einer Länge von 30 Tagen, 60 Tagen, bedingungslos. Russland will diese Waffenruhe nicht. Also auch die Zahlen, die ich Ihnen gerade genannt habe, so, damit müssen Sie sich doch als seriöser Politiker auseinandersetzen.
Aber als
Sie können
Politiker
das doch nicht einfach beiseite wischen. Das sind Realitäten.
Als Rolf Mütze nicht vor 2 Jahren gefordert hat, dieses Einfrieren zu machen, von dem Sie gerade reden, ist der beschimpft worden von allen Teilen. Also es ging, als sei völlig falsch. Heute ist das die Position der NATO offiziell. Also die Militärstrategie ist auch nicht aufgegangen. Nochmal, ich glaube, der Putin erreicht seine Kriegsziele wirklich nicht.
Aber
umgekehrt ist es eben auch so. Und ich finde, es gehört zur Verantwortung der Demokratie schon dazu, sicherzustellen, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht flöten geht. Dass wir nicht über das, was wir auch im Iran sehen, dass die Leute, weil sie die Benzinpreise sehen und Ähnliches mehr, meinen, sie müssen dann eine AfD-Regierung wählen im Sachsen-Anhalt. Also das kann nicht das Ziel sein. Ich glaube, wir müssen uns, und das, wenn ich sprechen will, das verstehe ich schon, aber Trump ist schon in der Lage, Es hätte auch in Anchorage mehr werden können. Der wäre schon in der Lage, über vernünftige Sicherheitsgarantien zu reden. Das muss das Ziel sein, dass das dabei rauskommt. Am Willen der Ukraine fehlt es nicht, das bestreite ich nicht. Aber an den Möglichkeiten momentan, die sind noch nicht ausgereizt, was Friedensgespräche, Diplomatie und Waffenstillstand angeht.
Aber das Problem ist ja nicht, dass wir vor allem noch vor dem Beginn der Vollinvasion, dass wir zu wenig geredet haben. Wir haben ja eigentlich jahrzehntelang eine Entspannungspolitik gegenüber Russland gefahren, Geschäfte gemacht, also wirklich versucht, politische Bündnisse zu schmieden, obwohl Russland schon in Tschetschenien und Georgien Kriegsverbrechen begangen hatte und auch 2014 bereits den Osten der Ukraine angegriffen hat. Und es geht ja eigentlich eher darum, dass man, niemand sagt ja, wir sollen nicht mehr reden, sondern wir sollten reden, aber gleichzeitig den militärischen Druck erhöhen. Weil das Problem ist ja, dass Russland nur die Sprache der Stärke versteht und Russland nur auf militärischen Druck reagiert. Russland hat sich nicht auch für die Gesprächsangebote interessiert, weil der Krieg nicht in Russland ankam. Jetzt ist der Krieg nach Hause gekommen. Jetzt merken die Leute den Krieg. Jetzt wächst der Unmut auch nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in Regierungszirkeln. Man fragt sich, warum Putin das nicht unter Kontrolle hat. Er hat die Sorge, dass die Macht, seine Macht, die Zementierung seiner Macht erodiert. Deswegen muss er sich vielleicht, muss er seine Kriegsziele verändern und muss sich vielleicht dann auf Zugeständnisse einlassen. Und das Problem ist auch, man kann nicht mit jemandem verhandeln, der Waffen unterm Tisch versteckt und der eigentlich diese Verhandlungen nicht will. In unserem Titel heute fehlt der Name Putin, weil es hängt ja am Ende an Putin, ob verhandelt wird oder nicht. Und den kann man nur mit militärischem Druck dazu bewegen.
Weil Wassily Golod nicht die ganze Zeit hier zur Verfügung stehen kann, deshalb noch mal ganz kurz die Frage nach Kiew. Wie sehr tragen die Menschen in der Ukraine diesen Krieg noch mit? Wie lange halten die noch durch oder sind bereit, dass sie sagen, okay, egal was ist, dieser Krieg muss jetzt beenden, gerade auch nach diesen letzten Tagen?
Das ist eine Frage, die ich über Jahre immer wieder gehört habe. Und diese Frage ist im Kern einfach falsch. Diese Menschen hier leiden unter diesem Krieg wie niemand anderes. Diese Menschen wollten den Krieg nie. Russland hat ihn, wie Frau Tichomirova gerade richtig gesagt hat, 2014 begonnen mit der Annexion der Krim, mit den Kampfhandlungen im Osten der Ukraine. Und Russland hat diesen Krieg eskaliert 2022 und eskaliert ihn jeden Tag weiter, wie wir gerade sehen. Es gibt ein ganz schreckliches Bild von vor einigen Tagen, wo in einem Wohnhaus, was von einer russischen Rakete getroffen wurde, eine ganze Familie, Vater, Mutter und Kind zerquetscht wurden. Es gibt ein Foto davon, was einfach schrecklich ist. Und dieses Foto symbolisiert das Leid dieses Landes. Und die Menschen hier wünschen sich, dass Russland endlich dazu gebracht wird, diese Aggression zu beenden. Die Menschen wünschen sich, dass sie sich ein normales Leben aufbauen können, dass sie eine normale Zukunft planen können, wie die Menschen in Köln, Berlin oder anderen deutschen Städten, auch ohne die Sorge, dass sie in der Nacht von einer Rakete, von einer Drohne getroffen werden und nicht mehr aufwachen. Ohne die Sorge, dass ihnen die Fenster von einer Druckwelle rausgeschossen werden. Das heißt, der Wunsch, dass dieser Krieg hier endet, ist genauso groß, wenn nicht sogar noch größer, als man ihn sich vorstellen kann. Aber dafür braucht es eben die Unterstützung einerseits bei der Flugabwehr, dafür braucht es andererseits die Unterstützung, um den Druck auf Russland zu erhöhen. Und dabei braucht es eben auch politische Unterstützung, um Russland zu diplomatischen Schritten zu bewegen, wozu Russland eben nachweislich nicht bereit ist.
Auf wen setzen Sie denn da am meisten? Also wenn man jetzt sieht, wenn man nach Europa schaut, ist es dann doch Donald Trump, der letztendlich es regeln könnte? Ist das die Hoffnung?
Die Ukraine setzt vor allem auf sich selber. Sie setzt auf die Technologisierung, sie setzt darauf, dass sie selber Antworten findet auf diese Aggression und sie setzt aber natürlich auf eine Kombination der Weltgemeinschaft. Es gibt eine aktive Diplomatie. Wir haben es gesehen, dass der ukrainische Präsident in den Südkaukasus vor einiger Zeit gereist ist. Das war ein historischer Besuch, der erste ukrainische Präsident in Armenien seit 24 Jahren. Gespräche mit Aserbaidschan. In verschiedenen Bereichen versucht die Ukraine neue Bündnisse zu schmieden. Wir sehen gleichzeitig auch die Konflikte, die es gibt mit Polen zum Beispiel, wo wir auch am Rande gesehen haben, dass sich der polnische Präsident mit dem ukrainischen getroffen hat, um eine Lösung zu finden. Und natürlich braucht es aktuell die USA, weil Europa alleine nicht stark genug ist. Insofern versucht man, sich überall die Unterstützung herzuholen, die man bekommen kann.
Vielen Dank, Wassily Golod, nach Kiew an den Maidan. Ich glaube, Sie müssen jetzt dann noch für die anderen Sender noch arbeiten. Vielen Dank erstmal. Herr Stegner, wenn Sie das so hören, wenn klar ist, was die Ukraine braucht und wenn beim NATO-Gipfel auch nochmal betont wird, welche wichtige Rolle Deutschland jetzt hat, Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, das ist ein richtiger Weg, oder muss die Ukraine es dann doch irgendwie alleine regeln?
Also wer die Beschreibung hört, der kann sich ja nur im Interesse der ukrainischen Bevölkerung wünschen, dass dieser Krieg endlich aufhört. Auch wenn das den Preis hat, dass vielleicht zufriedenstellende Regelungen ein bisschen dauern. Wir haben ja auch die Situation, dass wir, glaube ich, mehr als 100.000 Verfahren wegen Fahnenflucht in der Ukraine haben. Wir haben Diskussionen in Deutschland, Männer im wehrfähigen Alter unter Druck zu setzen, was ich total daneben finde, ehrlich gesagt, dass wir so eine Debatte in Deutschland führen. Also es ist doch so, dass dieser Krieg so schrecklich ist, dass alles besser ist als das. Und das heißt nicht, die Ukraine aufzugeben und Putin seinen Weg zu lassen. Das darf man auf keinen Fall zulassen. Aber immer wieder zu betonen, es geht nur mit mehr militärischen Mitteln. Wir sehen doch gerade, dass das versagt. Schauen Sie sich den Iran an.
Es funktioniert doch nicht. Dass sie keine Abfangraketen haben und dass die russischen Raketen, die ballistischen Raketen jetzt diese Wohnhäuser zerstören, und die wären vorher abgefangen worden, wenn Russland genug Abwehr
hat. Das stimmt, darum hat sich Deutschland bemüht. Pistorius hat versucht, ein Bündnis von anderen Ländern in Europa zusammenzukriegen, dass sie ihre Patriots auch liefern. Deutschland hat das in großem Maße getan. Das ist auch richtig so. Das finde ich sehr richtig, weil nichts rettet mehr Menschenleben als das. Aber das ist trotzdem noch keine Lösung. Und ich glaube, man muss zu einer Lösung kommen. Und ernsthaft zu glauben, die Dinge werden militärisch entschieden, das halte ich für, wenn Sie in die Welt gucken, für falsch. Wir schaffen es im Iran nicht. Gucken Sie an, da ist die Situation fast schlechter als davor. Die große USA schafft es nicht. Ich habe mit einem amerikanischen General gesprochen vor kurzem. Der hat mir gesagt, wissen Sie, wann unser letzter militärischer Erfolg war? Und seine Antwort war 1945 bei der Befreiung Deutschlands. Das war ein bisschen übertrieben, aber nicht so doll, wenn man sich die Sachen anguckt in Afghanistan oder im Irak oder jetzt eben auch im Iran. Und deswegen glaube ich, die Lösung liegt nicht beim Militär, sondern Unterstützung, so gut es geht. Aber natürlich ist das schwer mit der Diplomatie. Natürlich will der nicht reden. Ich sehe die ganze Propaganda auch. Aber das kann ja nicht heißen, dass man
China reinbringen als diplomatischen.
Also ja, weil China zum Beispiel Einfluss in Moskau hat, und zwar deutlich mehr als jeder andere.
Ja, aber ist doch eindeutig auf der Sache, auf der Seite Russlands.
China will Handel treiben.
Dual Use, Ausbildung von Soldaten.
Hat noch nie jemand gesagt, dass Diplomatie eine einfache Sache wäre. Das hat noch nie jemand behauptet. Noch kein Krieg ist beendet worden.
Ich verstehe nicht, wieso man China als neutralen Vermittlungspartner einbringt.
So ist es ja nicht. Aber China ist auch interessiert am Handel. Es hilft doch nichts. Es gibt keine einfachen Wege, den Krieg zu beenden. Und die Illusion zu haben, wir schaffen das, wenn wir nur genügend Waffen liefern, das, glaube ich, ist ein Irrtum. Es verlängert den Krieg. Und ich fürchte, und das ist wirklich eine Befürchtung und keine Schutzbehauptung, dass wir die Zustimmung der Bevölkerung verlieren können. Das wäre das Schlimmste, was dabei rauskäme.
Frau Matley, wo Sie gerne ja. Also ich glaube, wir sind uns alle einig in der Runde, dass es am sinnvollsten und am besten wäre, wenn dieser Krieg aufhörte, indem Russland aufhört, diesen Krieg zu führen, den es begonnen hat. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob die Behauptung, dass Frieden besser ist als alles andere, wirklich trägt. Also zumindest, wenn man sich Berichte anschaut von Menschen, also von ukrainischen Menschen, die in besetzten Gebieten leben, in der Ukraine, dann ist ja, also wir müssen uns ja anschauen, über was für eine Form von Frieden reden wir.
Ja, klar. Aber jeder Kriegstote ist tot.
Das stimmt, aber
er ist nicht zurückzuholen.
Ja, aber das stimmt. Menschen in besetzten Gebieten sitzen in Gefängnissen, werden gefoltert, vergewaltigt, verschleppt.
Niemand beschönigt das. Ich sage nochmal, das muss zu einer ordentlichen Friedenslösung kommen, die dann auch abgesichert wird. Das ist ja richtig. Nur ich sage mal, zunächst das allererste ist, das Töten aufhört. Das muss doch der erste Schritt sein, oder nicht?
Ja, absolut. Und das wurde jetzt auch schon mehrfach in der Runde erwähnt. Das könnte Putin ja sofort anordnen. Putin könnte ja sagen, okay, wir machen jetzt erstmal einen Waffenstillstand und dann schauen wir mal. Deswegen würde ich auch nochmal ganz gerne zurückkommen zu diesem Umstand, wirkt militärischer Druck. Und ich denke, wir sehen Indikatoren, dass es wirken kann. Und zwar daran können wir das ablesen, dass in den vergangenen Wochen Russland wieder verstärkt auf sogenanntes Nuclear Signaling gesetzt hat. Mit dem Ziel, vor allen Dingen in Deutschland Verunsicherung zu schaffen. Verunsicherung darüber, ob die Ukraine weiter militärisch unterstützt werden sollte.
Erklären Sie kurz, was das heißt?
Das bedeutet, dass unter anderem, also die nukleare Signale sozusagen auszusenden, um eine bestimmte Botschaft zu setzen. Und besonders, also diese Botschaft verfängt besonders in Deutschland. Und ich will die Gefahr nuklearer Eskalation überhaupt nicht kleinreden. Die besteht und die ist höher als seit sehr vielen, vielen Jahren. Allerdings, glaube ich, tappen wir in eine Falle von Putin, gerade in Deutschland, wenn wir meinen, dass Putin tatsächlich bereit wäre, jetzt nukleare Waffen einzusetzen. Und ein ganz konkretes Beispiel, erst vor kurzem hat Putin sehr, sehr spontan eine Nuklearübung nicht nur angekündigt, sondern auch durchgeführt. Und daran könnte man ablesen, also könnte man zu dem Schluss kommen, dass dadurch, dass er konventionell gerade sehr stark unter Druck gesetzt wird von der Ukraine, dass er wieder auf dieses Mittel setzt, um im Westen sozusagen wieder Verunsicherung zu schaffen und also mit dem Ziel, dass der Westen aufhört, die Ukraine militärisch zu unterstützen.
Wie schätzen Sie denn die Bedrohungslage durch Russland ein?
Natürlich ist die vorhanden, aber Sie sollten sich besser nicht täuschen in dem, was Sie sagen. Und was ich in den letzten Tagen lese, ist doch was ganz anderes. Wir kündigen bei der NATO-Tagung an, dass Milliarden von Rüstungsprojekten beschlossen werden. Milliarden in einer Zeit, wo wir alles mögliche andere einschränken müssen auch, werden Milliarden ausgeben für Rüstung. Wir reden über Landkriege, die bevorstehen könnten und eine Bedrohung, die sehr viel größer ist als wenn Sie sich mal angucken, wer gibt wie viel Geld für Rüstung aus, dann ist das nicht so, dass der Westen total unterlegen und schwach ist und wir haben nur Schrott und die haben nur gefährliche Waffen. So einfach ist das nicht. Vermutlich ist es relativ kompliziert. Da gibt es Luftstreitkräfte, da gibt es die Nuklearseite, da gibt es den Cyberkrieg, da gibt es unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und das Abschreckungspotenzial nuklear ist vollständig vorhanden auf beiden Seiten. Sodass immer noch jeder weiß, wer als erster schießt, ist als zweiter tot. Also die Abschreckung funktioniert ja immer noch. Ich glaube, dass die Eigendynamik, die darin liegt, dass immer mehr aufgerüstet wird. Und dann wird gesagt, wir wollen die Waffen niemals einsetzen. Wir wollen sie nur produzieren zur Abschreckung. Die Geschichte lehrt, dass das auch nicht so sein wird. Und meine Sorge ist, dass wir uns in eine Aufrüstung hineinreden, wo wir unsere anderen Aufgaben, die wir über uns auch haben, nicht erfüllen. Und dass wir nichts mehr für Problemlösung tun. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Die Wirtschaft muss hochkommen durch zivile Produktion, nicht durch Rüstungsproduktion. Und deswegen nochmal, ich bin ja nicht für einseitige Abrüstung. Bin nicht dafür, dass wir Appeasement betreiben.
Aber dann konkret zum Beispiel dieser Deal jetzt mit den U-Booten, das bringt in Wismar 1500
und
Arbeitsplätze.
Und ich bin darüber sehr glücklich. Aber ja, ich sage, in U-Booten
sind... Weil Sie vorhin sagten, die Bevölkerung trägt das nicht mehr so
bei
mit.
Bei U-Booten ist das auch so, die sichern die Zweitschlagsfähigkeit, die Verteidigungsfähigkeit. U-Boote werden in der Regel nicht verwendet sozusagen für offensive Angriffskriege. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist natürlich immer ein Spannungsfeld. Ich sage nur, wir rüsten in einem Maße auf und über Rüstungskontrolle redet kein Mensch mehr. Obwohl das in Zeiten des Kalten Krieges ja auch gemacht worden ist, um zu verhindern, dass das eskaliert.
Aber im Kalten Krieg wurde ja auch erst aufgerüstet und dann abgerüstet. Und eine Eskalation, ein heißer Krieg wurde genau dadurch verhindert. Und das Ding ist auch, dass Russland ja nicht nur das Interesse hat, in der Ukraine den Krieg zu führen, sondern Russland, es wird ja zu Recht eingeschätzt als größte militärische Bedrohung für Europa und gerade auch mit Hinblick auf die nächsten Jahre, dass es sehr wohl eine vorstellbare Konfrontation mit der NATO geben könnte, sollten wir diese Bedrohung nicht ernst nehmen. Also selbst wenn die Kampfhandlungen in der Ukraine aufhören, heißt es ja nicht, dass Russland auf einmal Frieden mit uns möchte. Und Sie haben auch vorhin gesagt, Abwehrraketen ja, Abfangraketen ja, aber keine Offensivwaffen. Und das ist ja ein großes Problem, weil genau das hatten wir ja in den anfänglichen Kriegsjahren, dass die Ukraine mit dem Bare Minimum ausgestattet wurde und es dann auf einen langen Abnutzungskrieg hinausgelaufen ist, die Ukraine demnach bei dem Abnutzungskrieg verloren hätte. Und jetzt endlich ist die Ukraine in einer Position der Stärke und kann Russland unter Druck setzen. Nur so kann ja Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden.
Das teile ich nicht. Schauen Sie, Schweden und Finnland sind in die NATO eingetreten. Das hat sich Russland bestimmt nicht gewünscht. Die Ostsee ist deutlich sicherer geworden für den Westen und für Russland ist es ein ganz schlechtes Geschäft gewesen. Also so einfach ist das nicht.
Aber es geht ja auch gerade um die Länder. Es geht ja gerade um die Länder, die Teil des alten imperialistischen Russischen Reiches waren, auf die Russland noch immer imperiale und koloniale Ansprüche erhebt, wie zum Beispiel auch auf die Ukraine. Und Russland geht es ja darum, gerade den Südkaukasus, der schon erwähnt wurde, oder auch das Baltikum oder die Ukraine und Belarus in der eigenen Einflusssphäre zu halten. Und das wird gemacht werden, wenn wir nicht anfangen, diese Länder zu unterstützen und eine starke Ostflanke aufzubauen.
Ich fürchte ein bisschen, die Großmächte tun, was die Großmächte tun. Das gilt nicht nur für Russland.
Aber muss man sich dann denen ergeben?
Davon rede ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir sollten das Bündnis suchen mit anderen mittleren Mächten wie Kanada, Japan, Australien, Südafrika, solchen Ländern, die für eine Rule of Law sind und die dafür sind, dass wir uns verteidigen.
Aber
das wäre schon ein guter Schritt, denn die Großmächte sind für alle.
Und ich sehe auch total Ihre Sorge in Bezug auf, dass hier die soziale Unterstützung, die gesellschaftliche Unterstützung erodiert. Und wir auch zum Beispiel im sozialen Bereich total einsparen, um die Rüstung hochzufahren, finde ich auch falsch. Also das sehe ich, das ist ein Dilemma.
Ja. Frau Madeleine, jetzt hatten wir diesen NATO-Gipfel in Ankara, der mit viel Einigkeit, demonstrativer Einigkeit jetzt beendet worden ist. Was denken Sie, wie geht es jetzt weiter? Wir haben immer noch die Baustelle, das ist ein schlechtes Wort. Wir haben diesen Schauplatz Iran und das Waffenstillstandsabkommen ist jetzt erstmal aufgekündigt von Trump und wir haben eben diese Frage Russland-Ukraine. Also wo denken Sie, geht die NATO hin, in welche Richtung? Wo sollte sie ihre Schwerpunkte setzen? Welche Entwicklung erwarten Sie da jetzt?
Die NATO sollte weiterhin ihren Schwerpunkt auf die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit setzen. Das wollte ich auch gerne nochmal betonen. Also das Geschäft der NATO ist es ja nicht, ihrer Selbstwillen aufzurüsten, weil sie meinen, es gäbe sonst nichts anderes. Und ja, jetzt kann man trefflich darüber streiten, dass die NATO sich schon häufiger mal entweder in einer tatsächlichen oder einer herbeigeredeten Krise befunden hat und dann zum Beispiel darauf gesetzt hat, out of area zu gehen, bevor sie out of business gehen. Das war vor allem in den 1990ern sozusagen eine Losung für die NATO. Aber im Kern bleibt es dabei, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist. Und diese Logik erfordert, dass sie in der Lage ist, sich zu verteidigen, damit es es gar nicht zu einer Eskalation kommt.
Das spricht niemand.
Aber genau, aber Sie sagten ja gerade, dass wir aufpassen müssen, nicht zu sehr in eine Aufrüstungsspirale zu kommen.
Weil natürlich der Punkt auch ist, dass die Bedrohungslage immer eine subjektive Frage ist. Und das, was Sie vorhin gesagt haben mit Russland, da ist die Kuba-Krise ein gutes Beispiel dafür. Ein kluger Präsident Kennedy, der eben sich nicht hat locken lassen, militärisch zu antworten gegen die russische Drohung, sondern der das wegverhandelt hat. Und die Raketen sind nicht in Kuba stationiert worden. Die Amerikaner haben ihre Raketen aus der Türkei abgezogen. Das war kluge staatspolitische Kunst. Und gemeinsame Sicherheit heißt eben zu verstehen, dass die andere Seite Dinge anders beurteilen kann als wir. Wir sind eine Verteidigungsarmee, das stimmt. Wir sagen auch, der Irankrieg ist nicht unserer. Die Folgen sind es schon, nachdem die Amerikaner da angegriffen haben.
Damit ist dann verteidigungsfähig das bessere Wort als kriegstüchtig? Ist das so eine Veränderung?
Ich finde, das ist eine semantische Wortklauberei, weil am Ende, ohne dass ich jetzt im Kopf von Herrn Pistorius sitze, gehe ich davon aus, dass er zum Ziel hatte, mit diesem Wort die Gesellschaft ein wenig wachzurütteln und zu erklären, wir müssen in der Lage sein, uns zu verteidigen, damit es erst gar nicht zu einem Krieg kommt. Aber nochmal, um Ihre Frage zu beantworten, also die NATO sollte sich darauf konzentrieren, weiterhin Russland abzuschrecken, damit es erst gar nicht zu einer Konfrontation kommt.
Jetzt heißt es ja, sie soll europäischer werden, also stärker unabhängig von den USA, weil man ja auch nicht genau weiß, wie Donald Trump wann reagiert, jetzt mit Grönland, all diesen Dingen. Also kann das funktionieren? Kann die NATO wirklich europäischer werden?
Ja, ich glaube, das ist gar keine Frage, ob das Könnens, das Wollens, das muss, weil die Amerikaner definitiv weniger machen werden. Das bedeutet aber nicht, dass, wie häufig in den vergangenen Wochen und Monaten und bald schon Jahren gesagt wurde, dass sozusagen schon die Scheidungspapiere eingereicht sind und wir jetzt nur noch ein Jahr sozusagen Entscheidungsjahr haben, so wie das dem deutschen Recht nach gemacht werden muss. Und dann kann man sich dann auch offiziell voneinander verabschieden. Ich sehe Anzeichen dafür, dass die Amerikaner deutlich weniger machen wollen. Das haben sie ja im Übrigen auch schon lange vor Trump angekündigt. Das werden sie auch sicherlich diese Linie fortsetzen, wenn Trump nicht mehr im Weißen Haus ist. Und deswegen würde ich auch darauf nochmal hinweisen wollen, also die Europäer, die machen das, sollten das nicht machen, um Trump einen Gefallen zu tun. So wie das häufig auch in der deutschen Debatte mal dargestellt wurde. Ich erinnere zum Beispiel, als es noch kein 5%-Ziel, sondern ein 2%-Ziel gab und manche Politiker dann sagten, naja, wir machen das nicht, weil wir wollen ja Trump damit nicht einen Gefallen tun. Ich würde sagen, das war etwas irreführend und fehlgeleitet, weil am Ende geht es ja darum, dass wir als Europäer in der Lage sein sollten, uns verteidigen zu können. Im besten Fall mit Unterstützung der Amerikaner, aber wir sollten auch für Szenarien planen, in denen die Amerikaner vielleicht entweder nicht mehr oder zumindest nicht mehr zu dem Grad, in dem sie bisher in der Allianz engagiert sind, zur Verfügung stehen.
Trump hat besonders den NATO-Generalsekretär Rutte sehr überschwänglich gelobt.
Diese Verbeugung gefallen.
Wie finden Sie ihn denn?
Also ich finde, diese Form von sich uns unterwürfig zu verhalten, das bringt es wirklich nicht. Man muss den nicht beschimpfen, man kann das klug machen, aber Eigeninteressen vertritt man anders. Das ist ja wie bei Infantino, das ist ja grausam. Aber ich will schon mal sagen, die Amerikaner haben ihre Interessen in Europa, das wird sich auch nicht ändern. Die Deutschen haben eine Neurose. Die glauben immer, die Amerikaner gehen weg. Das werden sie, glaube ich, nicht tun. Die werden auch den Trump überstehen. Das ist eine ältere Demokratie als wir. Und nur um das gesagt zu haben, ich würde den Herrn Pistorius immer verteidigen, was das Thema angeht, was er damit bezwecken wollte. Nur der Begriff kriegstüchtig, wenn Sie die Bevölkerung mal fragen, der findet keine Zustimmung in der Bevölkerung, sondern ganz sicher eher die Verteidigungsfähigkeit.
Ich stimme Ihnen absolut zu. Wir sollten uns nicht zu sehr darauf konzentrieren. Und ich glaube auch im Übrigen, ich habe nie gesagt, dass die Amerikaner komplett aus Europa rausgehen wollen. Dafür haben sie zu viele beinharte Sicherheitsinteressen.
Okay, wir sind am Ende dieser Diskussion. Aber Herr Stegner, vielen Dank, Frau Matley, Frau Tiromova, herzlichen Dank für die Diskussion. Vielen Dank fürs Interesse. Morgen schauen wir nochmal in die Innenpolitik. Es ist die letzte Sitzungswoche im Bundestag. Da ist ordentlich Druck im Kessel. Gipfel. Das Reformpaket ist vorgestellt. Wir fragen mal, ob das jetzt Deutschland wirklich nach vorne bringt. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.